NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
23. Mai 1863. Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins.
150 Jahre Sozialdemokratie. Die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung macht Station im Landtag zu Düsseldorf. Eine Parteiausstellung in einem Parlament.
Ja, genau hier muss sie sein,
sagt die stellvertretende SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft.
Denn die Geschichte der traditionsreichen sozialdemokratischen Partei ist eine Geschichte, die über die Parteigeschichte weit hinausgeht. Sie ist ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte.
Der Geschichte der deutschen Demokratie.
So sehr übrigens, dass jetzt zum 150-jährigen Jubiläum sogar eine Briefmarke herausgegeben wird, wenn August Bebel das noch erlebt hätte.
Für die Sozialdemokraten ist das Jubiläum im Wahljahr ein Geschenk, ein Anlass, ihre Ikonen zu preisen. Bebel, den Arbeiterkaiser. Otto Wels, der sich mutig gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis stemmt. Willy Brandt, den Friedensnobelpreisträger. Keine deutsche Partei trägt ihren Namen länger als die SPD. Aber ist die Partei wirklich 150 Jahre alt?
Also ich meine nicht.
Thomas Welskopp, Historiker aus Bielefeld.
Partei wird die Sozialdemokratie eigentlich erst, wenn sie Kandidaten für Wahlen aufstellen kann.
Also zum ersten Mal bei den Wahlen zum Norddeutschen Bund 1867. Doch die Wurzeln der Bewegung sind älter.
Sie geht zurück auf die Revolution von 1848. Dort bildet sich die Arbeiterverbrüderung, die eine Vorläuferorganisation ist, der man ebenso eine politische Wirksamkeit unterstellen kann, wenn sie auch nur sehr kurz Bestand hatte.
Wir nehmen unsere Angelegenheiten selbst in die Hände und niemand soll sie uns wieder entreißen.
Und es ist schade, wenn man dieses Erbe von 1848 herunterspielt, wenn man so stark auf den ADAV abhebt.
Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe.
Die Revolution scheitert, aber die Hoffnung der Arbeiter bleibt. Auf ein selbstbestimmtes Leben erkämpft in Solidarität.
Einer für alle, alle für einen.
Es sind noch keine Fabrikarbeiter, die den Kampf aufnehmen. Ein rasantes Bevölkerungswachstum, dem der Arbeitsmarkt nicht Schritt hält, hat in den Städten ein Proletariat der Handwerker geschaffen.
Also Schneider, Tischler, Schuhmacher bilden das Gros. Es kommen Zigarrenarbeiter dazu und Buchdrucker, Schriftsetzer und so weiter. Alles Mitglieder von Kleinbetrieben, die unter den Druck des Kaufmannskapitals hauptsächlich gekommen sind.
Auf dem Land ist es ähnlich. Unter der Knute ihrer Verleger leben Heimarbeiter wie Weber und Spinner oft unter dem Existenzminimum.
Also im Grunde genommen Scheinselbstständige, die auf ihr Quantum nur kommen können, wenn sie sehr lange Arbeitstage absolvieren, also bis zu 16 Stunden Selbstausbeutung betreiben und dann immer noch nicht sicher sein können, dass sie ihren Stoff auch tatsächlich zu einem vereinbarten Preis absetzen können.
In Bielefeld etwa beherrscht um 1860 ein Dutzend Kaufleute mehrere tausend Weber und Spinner. Auf die Bezahlung ihrer Ware müssen sie manchmal 2 Jahre warten. Karl Marx' kommunistisches Manifest hat längst ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie der Frühkapitalismus die Klassenverhältnisse zerrüttet.
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
Immer mehr Arbeiter organisieren sich in Bildungsvereinen, die so etwas sind wie Volkshochschulen für radikale Demokratie. Reden, diskutieren, parlamentarische Regeln einhalten. Viele holen sich hier das Rüstzeug für den Tag, an dem der Arbeiter seine Sache im Parlament vertreten wird.
Seine Sache ist daher in Wahrheit die Sache der gesamten Menschheit. Seine Freiheit ist die Freiheit der Menschheit selbst. Seine Herrschaft ist die Herrschaft aller.
Mit dieser Rede vor Handwerkern in Berlin, die gedruckt bald die Runde macht, sorgt Ferdinand Lassalle 1862 für Furore im Land. Lassalle hat schon 1848 für den Sozialismus gekämpft, seine Gedanken mit Karl Marx geteilt. Von dem intellektuellen Abenteurer ist sogar Preußens Ministerpräsident Bismarck beeindruckt.
Ich würde mich gefreut haben, einen Mann von dieser Begabung und geistreichen Natur als Gutsnachbarn zu haben.
Nur politisch ist Lassalle höchst verdächtig. Die Anklage des Obrigkeitsstaates lässt nicht lange auf sich warten.
Die besitzlosen Klassen zum Hass und zur Verachtung gegen die Besitzenden öffentlich aufgereizt zu haben.
Genau darum ist LaSalle für eine Gruppe im Leipziger Arbeiterverein Vorwärts interessant. Der Schuhmacher Julius Walteich und seine Mitstreiter suchen einen Anführer, der die Arbeitervereine in einem Kongress zusammenführt. Anfragen gehen heraus. Bei Marx blitzen sie ab. So schreiben sie an LaSalle.
Wir finden nur einen Mann, dem wir so vollkommen Vertrauen schenken, dass wir ihm als Führer der ganzen Bewegung uns unterordnen möchten. Und dieser eine Mann sind Sie.
LaSalle verschiebt seinen Plan, ein großes Werk über die Ökonomie zu verfassen. Das hier ist das Gegenteil von grauer Theorie.
Ja, er ist der Einzige, der auf diesen Aufruf, sich also über die Zukunftsaussichten der Arbeiterbewegung zu äußern, produktiv sozusagen äußert mit dem offenen Antwortschreiben.
Organisieren Sie sich als allgemeiner deutscher Arbeiterverein,
schreibt LaSalle zurück.
Zu dem Zweck einer gesetzlichen und friedlichen, aber unermüdlichen, unablässigen Agitation für die Einführung des allgemeinen und direkten Wahlrechts in allen deutschen Ländern.
LaSalle will keinen geselligen Bildungsklub unter Kuratel bürgerlich-liberaler Kräfte. Davon gibt es genug. In dem Antwortschreiben entwirft er die Grundzüge einer eigenständigen Arbeiterpartei.
Je mehr das Echo ihrer Stimme millionenfach widerhallt, desto unwiderstehlicher wird der Druck derselben sein.
100.000, glaubt LaSalle, dürfte er binnen Jahresfrist auf die Beine bekommen. Als sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, kurz ADAV, am 23. Mai 1863 gründet, heute vor 150 Jahren, scharen sich im Leipziger Lokal Pantheon erst einmal 12 Delegierte um ihn. LaSalle, den ganzen Abend mit Zylinder auf dem Kopf, duldet keinerlei Änderungen an seinem Partei- und Organisationskonzept.
Er hat von den Mitgliedern tatsächlich gefordert, sich bedingungslos hinter seine Positionen zu stellen.
Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht für Männer. Staatliche Anschubhilfe für Produktionsgenossenschaften, in denen Arbeiter zu Unternehmern werden. Und die Einheit der Nation, ohne die sie ihr Los nicht verbessern können.
Deswegen ist für sie groß angelegte soziale Veränderung, Verbesserung nur möglich, wenn die Staaten sozusagen umgestürzt werden und auf nationaler Basis ein neuer Staat gebildet wird.
LaSalle verlangt strikte Agitation statt Vereinsmeierei. Die Aussicht auf politische Betätigung lässt das Komitee dicke Kröten schlucken. Alle Macht bekommt LaSalle, wie ein Diktator.
Diktatur heißt im Grunde wirklich, sich also bedingungslos der Definitionsmacht von LaSalle zu unterwerfen.
Auf 5 Jahre wird er zum Präsidenten gewählt, Abwahl ausgeschlossen. Dieses straffe Konzept, das dem Ideal der radikalen Demokratie krass zuwiderläuft, wird den ADAV viele Anhänger kosten.
Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still. Ein starker Arm es will.
LaSalle aber geht erst einmal auf Agitationsreise durch Deutschland. In Leipzig und Berlin, in den Textilregionen um Mönchengladbach und in seiner Hochburg Elberfeld-Barmen putscht er die Arbeiter auf.
Solange ihr nur ein Stück schlechte Wurst habt und ein Glas Bier, merkt ihr gar nicht, dass euch etwas fehlt. Das kommt von eurer verdammten Bedürfnislosigkeit.
Viele Arbeiter treten dem ADAV bei, doch Massen sehen anders aus. Nach einem Jahr sind es erst 4.600 Mitglieder. Wohl auch aus Enttäuschung wirft sich LaSalle im Sommer 1864 in der Schweiz in eine Liebesaffäre. Im Duell mit dem Verlobten der jungen Frau wird er tödlich verletzt. Ohne seinen charismatischen Präsidenten gerät der ADAV an den Rand des Zerfalls. Orthodoxe Lasallianer kämpfen gegen jene, die mehr Demokratie im Verein wollen. 1867 kann sich der Schriftsteller Johann Baptist von Schweizer an die Spitze setzen.
Er hat sein Präsidentenamt angestrebt mit dem Vorschlag, den ADAV durch ein dreiköpfiges Direktorium führen zu lassen und im Grunde demokratische Organisationsstrukturen einzubauen,
sagt der Bielefelder Historiker Thomas Welskopp.
Sobald er Präsident ist, revitalisiert er dieses diktatorische Konzept in einer Radikalität, also die im Grunde genommen LaSalles Anspruch sogar übertroffen hat. Und da kommt es dann früh zu verschiedenen Oppositionsbildungen.
Für den ADAV hat Schweizers Staatsstreich fatale Folgen. Immer mehr Mitglieder wenden sich ab, angelockt von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die August Bebel und Wilhelm Liebknecht 1869 gründen. Diese SDAP setzt auf demokratische Willensbildung von unten nach oben. Sie ist internationaler orientiert als der ADAV und würde niemals mit Bismarck zusammenarbeiten, was Lassalle nicht ausgeschlossen hat. Jetzt gibt es zwei Arbeiterparteien. In einigen Regionen arbeiten sie friedlich nebeneinander, in anderen nicht.
Sehr viele zerlumpte und betrunkene Kerle, die nicht wie Arbeiter aussahen, sondern wie gedungene Totschläger,
macht ein Beobachter bei einer Berliner ADAV-Versammlung aus.
Müßiggänger, die sich für einen Schnaps zu allen Schandtaten gebrauchen lassen.
Dahinter steckt meist Karl Wilhelm Tölke, einer der wichtigsten Agitatoren des ADAV. Der Mann pflegt mit zwielichtigem Gefolge die Veranstaltungen der SDAP heimzusuchen und aufzumischen.
Er ist selber von großer Statur, mit einem sehr cholerischen Gesicht und sehr breit gebaut, sehr schlagkräftig in diesem handfesten Sinne. Und diese Art, Politik zu betreiben, wird dann zeitgenössisch als Tölkiaden bekannt.
Viele wissen, dass die beiden Parteien gemeinsam stärker wären, doch vor allem ADAV-Präsident Schweizer blockiert. Selbst zu den ersten Reichstagswahlen 1871 treten ADAV und SDAP als Konkurrenten an. Das Ergebnis ist maßlos enttäuschend. Die SDAP gewinnt zwei Wahlkreise, der ADAV keinen einzigen. Wo sind die 100.000, die Lassalle beschworen hat? Enttäuscht zieht Schweizer sich ins Privatleben zurück.
Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass man in den Städten doch besser zusammenarbeitet, um die Wahlchancen zu erhöhen, als sich in endlosen Reibereien zwischen Organisationen zu verlieren, die keine Wähler versteht.
Wollen wir Recht und Wahrheit auf den Durchdruckmannen steht zu Hause.
Der ADAV hat nach der Reichsgründung etwa 20.000 Mitglieder, die SDAP ungefähr halb so viel. Der ADAV ist vor allem in Preußen und im Norden stark, die SDAP in Sachsen und Süddeutschland. Reichsfeinde sind sie in den Augen der Staatsführung beide.
Mit Petroleum, Pulver und Dolchen bemühen sie sich, alles Edle, was die Zeit geschaffen, zu vernichten,
schreibt 1872 das Hörder Volksblatt. Schikanen und Polizeiwillkür sind den Sozialdemokraten nicht neu. Aber jetzt, nach der Reichsgründung, nimmt die Verfolgung durch die Behörden bedrohlich zu. Überall staatliche Spitzel, die Verdächtiges für die Anklage wegen Hochverrat sammeln. Nicht zuletzt deshalb vereinigen sich ADAV und SDAP 1875 in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Lassalles Diktatur wird sang- und klanglos aufgegeben. Bald darauf nimmt die neue Partei den Umsturz über die Wahlurne offensiv in Angriff. Der ganze Apparat wird auf Wahlkampf zugeschnitten. Mit geschulten Rednern, praller Wahlkampfkasse, dutzenden Zeitungen. Die Parteispitze heißt jetzt Ständiges Zentralwahlkomitee.
Ich habe das symbolische Revolution genannt,
sagt der Historiker Professor Thomas Welskop.
Also man geht nicht mehr auf die Barrikaden, sondern man bringt den eigenen Kandidaten durch und hat damit im Grunde einen großen politischen Sieg errungen.
Trotz der Repressalien unter den Sozialistengesetzen eilt die Partei von einem Wahlerfolg zum nächsten. Sie zwingt Bismarck dazu, die ersten Sozialversicherungen einzuführen. 1890 wird sie mit fast 20% zum ersten Mal stärkste Kraft. Die SPD, wie sie jetzt heißt, begründet eine Wahlkampftradition, die der Historiker noch heute wiedererkennt.
Ja, also man kann da immer noch so ein paar volkstümliche Wurzeln dieser frühen Kultur entdecken.
Ich mache gerne Wahlkampf und das ist eben eine anstrengende Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit,
sagt die stellvertretende Parteivorsitzende Hannelore Kraft.
Nicht nur eine Chance, die eigenen Inhalte zu verbreiten, sie zu erläutern, es ist auch immer eine Chance zuzuhören und das gehört in der Politik auch dazu.
Und was ist vom Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein geblieben?
Dass Menschen über Bildung Aufstieg möglich wird. Und ich stamme aus einer Arbeiterfamilie. Und ich sage immer, ich hätte nie studiert, ohne die Gewissheit im Hintergrund BAföG erhalten zu können. Bildung war für mich der Schlüssel, auch für meine eigene Entwicklung.
Brot ist Freiheit, Freiheit, Brot.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der heute vor 150 Jahren gegründet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.